Hallo und herzlich willkommen zur 216. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem erfolgreichsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe es mal wieder überstanden. Die Kieler Woche ist am Sonntagabend mit einem großen Feuerwerk traditionell beendet worden. Und ja, einmal haben wir es dann auch geschafft, mal kurz dahin zu gehen. Für eine Woche sind wir am Donnerstag, ja, nach frühen Nachmittag mal kurz auf den sogenannten internationalen Markt gegangen. Da sind also viele Stände mit Essen aus den entsprechenden Ländern. Und ich habe mir da ein koreanisches Hühnchen geholt, also so ein Fried Chicken, wenn man so will, mit leckerer Soße. Ich hatte, was war das? Soja, Knoblauch. Das war's. Sehr, sehr lecker. Hätte ich jetzt sehr empfehlen können, wenn es den internationalen Markt noch geben würde. Dann hatten wir dazu eine Mango-Lassi, ebenfalls sehr lecker. Und dann haben wir noch Süßkartoffelpommes, die waren extrem unlecker. Aber ja, ein bisschen Geld mussten wir auch da lassen. Und dann haben wir uns noch eine Kugel Eis auf dem Rückweg geholt. Das Ganze bei 28 Grad und strahlendem Sonnenschein. Und das war gar nicht so leicht für mich als dicken Menschen, da ja den ganzen Schweiß an mir zu halten. Also wirklich, das war sehr unangenehm für norddeutsche Verhältnisse. Sehr wenig Wind auch gewesen. Ja, das hat man schon gemerkt. Also ich habe da ordentlich geschwitzt, obwohl ich mich extra leicht und weiß angezogen hatte. Ja, wir waren so gegen nachmittags zwischen 2 und 3, würde ich mal tippen, waren wir da. Und da war tatsächlich ganz schön was los. Also dafür, dass es nachmittags halt war, an einem Donnerstag, war es da überraschend voll. Ich habe gedacht, da wäre jetzt gar nichts gewesen, aber nee, war ordentlich was los. Also ich hoffe, da haben alle relativ viel Geld verdient und ich kann auch berichten, dass ich ein einziges Mal Zombie gehört habe in diesem Jahr. Normalerweise ja der Pop-Up Irish Pub hier gleich um die Ecke. Da der gute Mann, der da immer die Klampfe schwingt, großer Fan des Liedes der Cranberries gewesen. Aber in diesem Jahr, ja, weiß nicht, hat das aus seinem Repertoire genommen oder da ist jemand anderes dann gekommen. Es wurde sehr viel traditioneller irischer Folk da gespielt und ja, dafür ein paar andere Sachen wurden sehr häufig rausgeholt. Also Halleluja beispielsweise von Leonard Cohen. Ja, habe ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen gut von. Aber wenigstens am letzten Abend dann einmal Zombie, das musste dann ja doch sein. Eine gute Nachricht kam dann aus Asien, vollkommen überraschend. Am Samstag war nämlich dieser kleine Podcast hier Platz 1 in den Podcast-Charts in Pakistan in der Rubrik Football Podcast und auf Platz 7 generell in Pakistan bei Sport-Podcast. Jetzt fragt mich nicht, wie das gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich konnte sehen, dass tatsächlich es mehr Downloads gegeben hat als sonst. Diese Woche war die erfolgreichste Woche, die dieser Podcast jemals hatte. Herzlichen Dank da an alle und natürlich auch an jeden, der mich da weitergebracht hat. Und ich hoffe, ihr tut es auch immer noch und teilt diesen Podcast mit eventuell Interessierten. Das würde mich sehr freuen. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Vielleicht haben ein paar Leute VPNs benutzt. Das wurde schon boykottiert, dass das vielleicht ein Grund ist, weil ja hier die T20 Cricket-Weltmeisterschaft hat Indien jetzt drin gespielt, aber vielleicht hat da irgendjemand das genutzt, um einem pakistanischen Sender das zu schauen. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank nach Pakistan. Ich hätte jetzt irgendwie, danke, in Pakistan spricht man, glaube ich, mehrere Sprachen, hätte ich jetzt zusammensuchen müssen mit DeepL, was das heißt, aber ja. Ich würde mich freuen, wenn der Support aus Pakistan da weiter anhält, beziehungsweise Indien, Bangladesch. Ich bin da sehr offen für sämtliche Regionen. Asien-Tour ist natürlich längst geplant. Am Sonntag gab es dann noch eine kleine Nachricht. Was heißt Nachricht? Ich war tätig und habe neue Bücher für den Shop auf meiner Homepage, smkaminsblog.de, bestellt. Denn da ist zurzeit, habe ich letzte Woche erzählt, nur noch ein einziges da. Und da habe ich mir gedacht, ja, ein paar Bücher wären ja wieder gut. Und im Zuge dessen wollte ich auch neue Lesezeichen bestellen, denn, das wusstet ihr vielleicht nicht, wenn ihr das Buch bei mir im Shop bestellt, dann kann ich da ja nicht nur was reinschreiben, sondern jeder bekommt auch ein sehr, sehr schönes Sunday Morning Kicker Lesezeichen dazu und als kleines Werbegeschenk. Und davon hatte ich mir 50 Stück machen lassen und habe ich gedacht, okay, das bestelle ich wieder 50 Stück, das hält ja eine ganze Zeit lang. Hab mir das dann mal anzeigen lassen. Okay, ich hatte beim ersten Mal schon gesehen, da hatten 25 hatten irgendwie 22 Euro gekostet und 50 dann irgendwie 23 oder sowas. Da überlegt man nicht so lange. Und diesmal habe ich es auch gemacht und habe mir gesagt, 50 Stück, okay, die sollen 22,50 Euro kosten. Da habe ich geguckt, wie kosten denn 100 Stück? Ja, die kosten 22,90 Euro, also 40 Cent mehr. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, dann nehme ich die 100 Stück. Ob ich die jetzt loswerde, weiß ich nicht. Aber zur Not kann ich die ja als Werbegeschenk halt immer mitgeben. Oder wenn einer eins haben will für 8 Euro Versand, dann ist es kein Problem. Könnt ihr gerne haben. Ja, wenn ihr es haben wollt, dann sagt mir gerne Bescheid. Nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Oder geht direkt auf meine Homepage smk-blog.de. Und bei mir nebenan schiebt jetzt gerade jemand seinen Roller in den aufs Nachbargrundstück und hat dabei ein Pokémon-Kostüm an, also mit dem Pikachu-Hut drauf. Also jetzt nicht nur so ein kleines, wie sagt man da, so eine kleine Tiara oder ähnliches, sondern der hat einen richtigen, komplett Maske Pikachu. Ich bin entsetzt und begeistert zugleich. Ja, Live-Nachrichten hier, Podcast, das muss ich jetzt im Auge behalten. Der Podcast könnte doch ein bisschen länger dauern. Ich habe eigentlich keine Nachrichten, aber jetzt, wir haben eine Situation hier. Ja, ich sagte schon, Neuigkeiten habe ich gar nicht so viele. Ich habe exakt, an einem Tag was gefunden. Das ist, glaube ich, auch ein neuer Negativrekord, was das angeht. Ja, und das erzähle ich euch jetzt mal schnell. Keine neuen Nachrichten von der Pikachu-Person. Ich konnte nicht sehen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Anscheinend tatsächlich irgendwie in den Keller geschoben, den Roller. Ja, ich bin noch ganz fasziniert davon. Am letzten Donnerstag, die einzigen Nachrichten, die ich finden konnte, und ich habe wirklich, wie immer, alles abgesucht. Keine Strafen in der Canadian Football League, UFL, keinen neuen entlassen, NFL, gut, das hätte ich mitgekriegt. Happy Canada Day, der war am gestrigen Montag an Noah und Spencer, die mich ja immer sehr nett mit Informationen versorgen. Ja, einzige Nachrichten aber kam aus der European League of Football, die waren fast alle negativ, für Kicker zumindest, denn die Barcelona Dragons haben da Luis Cereceda entlassen. Da übernimmt das Kicking jetzt Rodriguez und Cereceda, nach meinen Statistiken, ihr wisst, ELF-Statistiken, die ihr auf meiner Homepage, smk-blog.de, da im Stats Center natürlich jederzeit euch anschauen könnt. Die sind aber ja sehr mit Grain of Salt zu genießen. Aber laut meiner Statistik ist er 1 von 3 bei Field Goals gegangen in dieser Saison und 0 von 1 bei Extrapunkten. Also nicht so ganz überraschend, dass man da die Notbremse zieht. Ja, und bei den Paris Musketeers, da hat man gleich 2 Kicker entlassen. Nämlich zum einen, unglaublich, dass man sowas macht, Benjamin Bono, ja, bester Name ja ohnehin in der Liga, leider entlassen. Und auch Lucas Frisson ist da ja vor die Tür gesetzt worden, denn man hat ja da mit dem guten Dupont einen ja bisher sehr erfolgreichen Kicker. In meinen Statistiken ist er bisher 2 von 2 bei Field Goals und ich schaue mal 14 von 20, na gut, das ja, ist Ligaschnitt bei Extrapunkten. Aber ja, da konzentriert man sich jetzt halt auf Dupont und nicht mehr auf Frisson und Benjamin Bono. Und dafür hat man einen neuen Longsnapper geholt, auch bei den Paris Musketeers, nämlich Romeo Lagosny. Romeo Lagosny. Ich probiere da den französischen Akzent reinzubringen. Romeo Lagosny. Ich weiß nicht, ich kann auch kein Französisch. Ich hatte Dänisch als zweite Fremdsprache. Kann ich aber auch nicht mehr. Ja, das waren alle Nachrichten, die ich da gefunden habe in dieser Woche. Das tut mir sehr leid. Ja, aber es gab halt leider nicht mehr. Wenn ihr noch irgendwas gefunden habt, dann meldet ihr euch natürlich über die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet. Ihr merkt schon, ich muss das hier alles noch ein bisschen herauszögern, obwohl die Folge wird noch deutlich länger, als ihr denkt. Da kommt die Person mit dem Pikachu-Ding. Es ist eine Frau und wieso trägt sie es jetzt nicht mehr? Jetzt trägt sie es einfach durch die Gegend. Das ist ja langweilig. Ach, und ich habe mein Handy natürlich auch nicht bereit, dass ich ein Foto machen kann. Ach, schlecht vorbereitet hier alles. Deswegen springen wir ganz schnell in, Stichwort schlecht vorbereitet, in die GFL. Denn da stand die Woche 8 dran. Meine Kielbody Hurricanes haben leider verloren bei den Hildesheim Invaders, deren früher Headcoach übrigens hier auch mal Headcoach in Kiel war und dem immer zum Geburtstag gratuliert. Das finde ich sehr nett. Da gab es, glaube ich, einen Field-Goal-Versuch in dem Spiel. Der war nicht erfolgreich von den Hildesheim Invaders. Insgesamt gab es in Woche 8 7 Field-Goal-Versuche in der GFL. Davon waren nur 2 erfolgreich und das bedeutet eine Trefferquote von 28,6%. Das ist nicht gut, aber was noch richtig viel schlimmer ist, das ist noch nicht mal das Schlechteste, was wir ja bisher in dieser Saison hatten. Das war immer noch in Woche 3, wo man nur einen von 6 Kicks verwendet hat. Ja. Bei den Extrapunkten, da sieht es ein bisschen besser aus, aber auch nicht wirklich überragend. 32 von 37 waren da erfolgreich. Trefferquote da knapp 87%. Aber erwähnen möchten wir zumindest einen Field Goal, oder ich zumindest einen Field Goal, nämlich das von Tim Stadelmeier für die Schwäbisch Hall Unicorns. Das war nämlich ein Game Winner gegen die Ravensburg Razorbacks. kurz nachdem er einen Field-Goal-Versuch aus, ich weiß jetzt gar nicht die Zahl, schlecht vorbereitet, ihr wisst, ich glaube so aus 30 Yards daneben gesetzt hat, trifft er dann aus 32, 33 Yards mit auslaufender Uhr, was ja mich auch zum nächsten Aufreger gibt, nämlich den Schiedsrichtern bei diesem Spiel. Es waren nämlich noch 6 Sekunden auf der Uhr, eigentlich bis in der NFL, kann ein Field-Goal-Versuch maximal 5 Sekunden von der Uhr nehmen, sprich es müsste eigentlich noch einen Spielzug geben, aber bei den Herren und Damen, die da gestreift waren auf dem Feld, da lief es ohnehin nicht ganz so gut. Ein sehr, sehr klarer Ground Caused the Fumble wurde da nicht gegeben, sondern man hat gesagt, ja, das war ein ganz klarer Fumble und dementsprechend Ballverlust für Ravensburg. Und dann gab es ein paar Konfusionen neben noch ein paar anderen Sachen über die Spieluhr. Das gab eine Verletzung ganz am Ende des Spiels und da hat der Schiedsrichter den Satz gesagt: Die Game Clock startet auf dem Snap beim Pfiff auf mein Zeichen. Ja, ihr macht irgendwas draus. Dann, ich habe das Ganze verfolgt mittels der GFL-Konferenz, die man bei YouTube schauen kann, die auch immer sehr gut ist. Natürlich nicht ganz so professionell gemacht und man springt, ja, sagen wir, nicht sehr rechtzeitig irgendwo hin, sondern einfach so, ja, ach übrigens, da ist jetzt ein Touchdown gefallen. Das ist, ja, kann man noch ein bisschen verbessern, aber es ist halt gratis, gut gemacht, auch mit guten Moderatoren dabei. Und dabei wird man dann halt immer überwiesen an die jeweiligen Kommentatoren der Einzelspiele. Und eines der Einzelspieler war Kirchdorf versus Munich. Und ich sag mal so, also da die Kommentatoren, das ist für den Norddeutschen schon ein bisschen schwer zuzuhören. Also sehr stark bayerisch. Aber das Ganze wurde dann noch getoppt von dem Stadionsprecher, den man da gehört hat. Alter Verwalter, ich hätte Schiss, da im Stadion zu sein, so wie der jeden da anbrüllt und fertig macht. Also ja, das ist schon eine harte Sache in Kirchdorf. Ich habe keine Ahnung, wo Kirchdorf liegt, aber es ist auf jeden Fall irgendwo in Bayern. Das hat man doch sehr deutlich gemerkt. Ja, ein Team kommt auch aus Bayern in der European League of Football und da springen wir doch jetzt mal schnell hin. In der ELF stand die Woche 6 an und freudige Nachricht ist, dass die Gamebooks langsam besser werden, sprich die Statistiken werden jetzt langsam besser. Problem ist halt, werden die nochmal korrigiert für die alten, ich sag mal die ersten 3 Wochen? Zweifelhaft. Ich habe da ein paar Insider-Informationen bekommen. Als Journalist muss ich da natürlich meine Quelle schützen. Aber ich sag mal so, mir wurde gesagt, das Ganze liegt an einer neuen Software. Für die alte Software gab es wohl keine neuen Lizenzen mehr, die wurde nicht weiterentwickelt. Und man hat dann eine Software geholt, die bereits in der österreichischen Liga eingesetzt wird und da anscheinend auch vollkommen ausreicht, aber wohl Probleme macht mit der Umstellung in der ELF. Und ja, das sehr, sehr schmerzhaft ist, auch für die Leute natürlich, die Statistiken machen, denn die sehen ja, dass da was falsch ist, ne? Wenn da irgendwie steht, dass ja bei einem Punt da quasi die Zeile leer ist, dann wissen die, da kann irgendetwas nicht stimmen. Das Problem ist wohl, dass man neue Daten da ständig einpflegen will, die Software aber das Ganze dann mit den bereits gespeicherten Daten wieder überschreibt und das Ganze sehr, sehr schmerzhaft ist, sondern natürlich für Freiwillige, die keinen einzigen Cent für die ganze Sache bekommen. Mir wurde gesagt, es braucht etwa 6 Stunden, um ein einziges Spiel zu korrigieren. Ja, das kann man sich vorstellen, dass das so ohne Monetarisierung ja auch nicht so der allerbeste Job ist. Aber ja, man arbeitet dran. Herzlichen Dank da an alle Freiwilligen, die dabei sind, das zu verbessern. Ich hoffe wirklich, wir kriegen da noch was Anständiges hin. Die Daten, die ich habe, sind wie immer handgepickt. Deswegen ja immer Grain of Salt. Ich habe da relativ gutes Vertrauen zu, ich sag mal plus minus ja 2, sowohl bei Mates als auch bei Attempts. Das ist, glaube ich, verzeihbar. Im Moment sieht es so aus, als wenn ich weniger, bei Extrapunkten beispielsweise, deutlich weniger gute Kicks habe, dafür auch weniger Attempts. Das passt nicht so ganz zusammen. Aber da vertraue ich tatsächlich meinen Zahlen doch eher als denen der Liga. Insgesamt in der letzten Woche von mir angezählt hatten wir 14 Field-Goal-Versuche. Davon waren 8 erfolgreich. Sollte eine Trefferquote von 57,1% für die Saison, dann eine Trefferquote von 52,7%. Ich glaube, ich habe gerade bei der GFL vergessen, die Saisonwerte zu sagen. Hole ich mal schnell nach. Field-Goal-mäßig ist man da jetzt bei 54%. Extrapunkte, immer dran denken, sind College-Football-Extrapunkte bei knapp 88%. In der ELF also 53% Trefferquote über die Saison bei Field Goals. Extrapunkten in der Woche 37 von 51 waren gut. Das sind wieder 14, die daneben gegangen sind. Das freut die Spendenaktion Kicking for Squirts natürlich sehr, denn der arme Manuel muss ja richtig Geld abdrücken, da für jeden einzelnen Fehlschuss. Ja, das wird teuer für ihn. Freut mich natürlich sehr für die Eichhörnchen. Trefferquote da dann knapp 73%. Insgesamt für die Saison komme ich auf eine Trefferquote handgezählt von 74,2. Bei meinen Statistiken, wenn ihr da auf meine Homepage geht, seht ihr eine Trefferquote von 75,4%. Die ist da dann also ein klein bisschen höher. Aber jetzt 1%, 1,5% mehr oder weniger, glaube ich, spielt da auch keine große Rolle. Ja, einer, der dafür sorgt, dass diese Statistiken richtig gut sind bei Extrapunkten und auch bei Vielkurz, ist der Kicker von Stuttgart Search. Der heißt Lenny Krieg und mit dem habe ich mich gestern virtuell zusammengetan und habe ihn mal ein bisschen ausgefragt. Und mit mir im Interview heute der Kicker der Stuttgart Search, Lenny Krieg. Hallo Lenny.
Hallo, hallo, guten Tag. Schön, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Lenny, natürlich die erste Frage bei jedem, der in Deutschland American Football spielt. Wie bist du dazu gekommen?
Um das Ganze mal nicht komplett auszufahren. Ich habe eigentlich mein Leben lang Fußball gespielt, also irgendwie seit dem 5. Lebensjahr bis zum 17. 18. Lebensjahr. Mittlerweile bin ich 21, für die Hörer, die es nicht wissen. Und genau, dann ist mir irgendwann da der Spaß vergangen. Ich habe aufgehört. Aber währenddessen war mein großer Bruder, Basic Krieg, schon im Coaching American Football tätig, hat davor auch selber gespielt und war dann zu dem Zeitpunkt Defensive Coordinator in der U19 bei den Berlin Adlern. Und dann fing es halt so ein bisschen an, als ich aufgehört hatte, dass ich nicht mehr da vorbeikommen könnte, ohne den direkten Gedanken zu haben, Kicker zu werden, sondern einfach so, um halt weiter Teamsport zu machen. Wovon ich anfangs eigentlich relativ abgeneigt war, aber dann nach so ein paar Wochen oder Monaten mit weiteren Nachhaken habe ich es dann doch einmal probiert, aber dann auch direkt nur als Kicker. Ich habe schon selber zu der Zeit Football geguckt und meinte so, ja, gegen den Ball treten könnte ich vielleicht noch hinbekommen. Und in der Jugend gibt es da sowieso nicht viele, die das nur machen oder sehr, sehr gut machen, sage ich mal. Dementsprechend bin ich da dann einmal zum Training hingegangen. Es hat mir eigentlich großen Spaß direkt gemacht. Es sah auch direkt nicht allzu schlecht aus. Und genau, so bin ich dann zum Football gekommen und hab damit noch nicht aufgehört.
Da sind wir sehr glücklich drüber. Hast du noch eine andere Position dann zumindest mal ausprobiert oder bist gleich immer nur beim Kicken geblieben?
Mein Bruder wollte mich natürlich anfangs schon in der Defense sehen, irgendwie als Cornerback oder was auch immer, aber da war ich ja eigentlich von Anfang an dagegen. Sprich, ich habe mal ein Training als Cornerback mitgemacht und auch, glaube ich, einmal als Receiver, aber ich glaube, ich war dafür beides auch nicht so gemacht und hat mir auch einfach nicht so den Spaß gemacht, dass ich das irgendwie weiter verfolgen wollte.
Als du angefangen hast mit dem Kicken, hast du dir da irgendein Vorbild gesucht oder einfach bei YouTube mal reingeguckt, wie macht man das oder einfach, ach egal, ich kenne das vom Fußball, das wird so ähnlich sein?
Es war so eine Mischung von den letzten beiden. Also ich habe da so eine Stunde vor dem Training mir halt so noch auf YouTube angeguckt, wie man da so richtig anläuft, wie das so geht. Ich kann das natürlich schon so ein bisschen einfach vom Zusehen, aber halt nie so wirklich ohne groß drauf zu achten. Also bin ich da schon eigentlich relativ unwissentlich und ja, einfach offen hingegangen und habe es einfach mal ausprobiert, wie sich das überhaupt anfühlt. Und dann so mit der Zeit in den ersten paar Wochen, als es dann Spaß gemacht hat, immer mehr reingefuchst. Genau.
Ja, sehr schön. Du hast, wie du gerade erwähnt, bei den Berlin Adlern angefangen und da auch in der GFL gespielt. Ich sitze ja hier in Kiel, deswegen, du wirst dich da vielleicht an ein Spiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes erinnern, wo mir dein Name das erste Mal bekannt wurde. Das lief nicht ganz so perfekt, sag ich mal so. Ich glaube, das Wetter war da auch richtig scheiße an dem Tag. Irgendwie, ich glaube, es hat geregnet oder so. Aber du hast, glaube ich, nur ein Jahr in der GFL gespielt. Bist ja auch noch sehr jung. Und bist dann nach Stuttgart gegangen. Wie ist da der Wechsel gekommen? Wer ist da auf dich zugekommen?
Das war dann in der Offseason nach meinem ersten GFL-Jahr, wo ich dann eigentlich auch schon relativ sicher war, noch ein Jahr in Berlin zu bleiben in der GFL. Da kam dann der damalige oder immer noch Assistant Defensive Coordinator, der auch so fürs Recruiting zuständig ist, der Cody Pastorino auf mich zu, der damals ja auch noch in Schwäbisch Hall gespielt hat, als ich noch gegen die Adler bei den Adlern gespielt habe und auch im Viertelfinale gegen Schwäbisch Hall gespielt habe. Der hatte mich dann angeschrieben und hatte mir halt so von der Vision erzählt, mit dem Stuttgart Search, die sich halt einmal so wenden wollen. Und das war eigentlich so der Anfang, wie ich dann so mit denen in Kontakt getreten bin, habe dann halt irgendwann den Kontakt des Head Coaches von Coach Human bekommen. Hab mich mit ihm noch detaillierter darüber unterhalten. Und genau, das war so der Anfang, wie so der Wechsel in die ELF zustande kam.
Das ist ja auch ein bisschen räumlich eine Distanz zwischen Berlin und Stuttgart. Wie war das? Hast du das, jetzt gehen wir endlich mal in den Süden, oder war es doch ein bisschen schwer?
Ja, das war so anfangs in den ersten Gesprächen die größte Hürde, die so zwischen Stuttgart und mir, sage ich mal, stand, weil ich halt eigentlich nicht vorgesehen hatte, Berlin zu verlassen, also wirklich wegzuziehen, aus Gründen wie Studium, einer Beziehung und vieles weiteres. Genau, dementsprechend mussten wir da halt die Lösung finden, wie wir das machen, dass ich halt in Stuttgart spielen kann und in Berlin leben kann. Und so machen wir das jetzt in Season 2 immer noch. Sprich, ich verweile eigentlich jedes Wochenende, jeden Freitag runter nach Stuttgart, bin dann da für das Freitagabendtraining da. Wenn wir Samstag früh nochmal Training haben, halt nochmal oder dann halt für den Travel. Und nach dem Spiel geht es dann wieder für mich zurück nach Berlin. Genau.
Ja, vielleicht kann man erklären, das ist in der ELF durchaus üblich, dass gerade die Spezialisten jetzt nicht mit den Teams die ganze Woche verbringen, sondern die teilweise halt relativ weit weg wohnen und dann quasi für sich selber trainieren und dann ein Training in der Woche mitmachen.
Das genau.
Ist jetzt also nichts, was jetzt vollkommen überraschend kommt, denn es ist klar, so hoch sind die Gehälter in Anführungszeichen jetzt auch nicht, dass man das einfach so machen kann.
Richtig.
Ja. Wie war die Umstellung von der GFL in die ELF? Insbesondere natürlich für mich interessant, die Kickoff-Regeln, die komplett anders sind. Ich kann mich erinnern, ich bin immer bei den Pressekonferenzen von Stuttgart Search dabei gewesen. Ich weiß, als ich damals noch Coach Hanselmann darauf angesprochen habe, der war vollkommen verwirrt. Er meinte damals ja, ich laufe hier die ganze Zeit mit einer Stoppuhr rum, will die Hangtime stoppen, bis mir irgendwann klar wird, da brauche ich ja alles überhaupt gar nicht mehr. Coach Newman dann ein Jahr später meinte auch, ja, ich habe mich auch nach, ich weiß nicht, 5, 6 Spielen immer noch nicht dran gewöhnt. Das sieht hier immer noch sehr, sehr komisch aus. Wie war das für dich? War das einfach oder hast du auch gedacht, okay, was mache ich hier ganz alleine?
Ich muss sagen, ich fand die Umstellung eigentlich gar nicht mal so problematisch. Es ist natürlich 5 Jahre weiter zurückgegangen, aber das war jetzt für mich nicht so das größte Problem. Es ist auf der einen Seite eigentlich ganz cool gewesen, weil halt prinzipiell die Hangtime so von den Kickoffs unwichtiger wurde, wie jetzt beim GFL oder beim College Kickoff, wo eine gute Hangtime ja schon einfach entscheidend ist, für das ganze Coverage-Team einfach gut runterzukommen. Und dazu halt auch die Option, dass beim Major Touchback halt gar kein Return möglich ist, dass man da eigentlich ganz gut halt steuern kann, ob man gegen gute Returner halt einfach gar keine Returns haben will und halt immer auf den Touchback geht. Oder halt bei Return-Teams, wo man sagt, okay, da können wir ein Play machen, inside the 20 oder so, dass man da halt wie zu einem Return bringt. Dementsprechend fand ich für mich persönlich als Kicker eigentlich die Umstellung ganz, ja, geschmeidig. Aber klar, es ist natürlich so für die Special Teams an sich, so für neue Schemes und alles schon erstmal eine Umstellung gewesen, was man auch, glaube ich, bei vielen Teams gemerkt hat, dass da nicht von Tag 1 direkt so der klare Durchblick war, wie man das handelt.
Du hast gerade erwähnt, im Major Touchback, wo der Ball halt an die 30-Yard-Linie geht, sobald der Ball die Endzone auch nur berührt. Ihr habt das relativ häufig, dass ihr einen Major Touchback habt, insbesondere weil deine Kicks, sagen wir, gezielt an der 1-Yard-Linie runterkommen und dann vielleicht doch mal 30 Zentimeter zu lang sind, gefühlt. Ist es ein Ziel von euch, den Return zu forcieren, dadurch, dass du den Ball irgendwie innerhalb der 5 platzierst, oder willst du lieber den Ball wirklich in die Endzone kicken?
Ja, wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr gegnerabhängig und auch, sage ich mal, tagesformabhängig, wenn wir jetzt irgendwie, sage ich mal, eigentlich abmachen, dass wir den Return passieren wollen und dann aber die ersten beiden Returns oder schon der erste Return halt ein großer Return ist, dann sind wir dann doch eher, okay, lass uns doch nochmal umstellen auf Touchbacks, dieses Risiko einfach vermeiden, ein Big Play für den Gegner zu ermöglichen. Ja, aber prinzipiell sind wir da eigentlich sehr flexibel. Also wir gucken uns halt an, wie der Returner von den Gegnern ist, ob sie mit einem, ob sie mit 2 Returnern jetzt diese Season hinten stehen. Und dann machen wir das davon abhängig, zu wem wir von den beiden kicken oder ob wir überhaupt einen Return halt haben wollen oder eben nicht.
Du nimmst wie viel Anlauf beim Kickoff? Hast du da eine gewisse Schritteanzahl oder gehst du nach Yards?
Ja, Schritte. Ich gehe 9 Schritte rückwärts nach hinten und dann 5 Schritte im 90-Grad-Winkel nach links.
5 Schritte, das gefällt mir eigentlich. Mag einen Seitenapproach. Das finde ich gut. Letzte Saison, ihr wart im Finale. Das lief jetzt, sagen wir, nicht ganz so perfekt für dich. Was nimmt man da mit nach sowas? Natürlich, das Ergebnis war jetzt nicht so gut, aber auch persönlich für dich war das sicherlich nicht kein Spiel, wo du jetzt gerne dran zurückdenkst. Was nimmt man damit aus so einer harten Niederlage?
Ja, anfangs war es natürlich sehr, sehr schwierig, so für mich, sage ich mal, diese doppelte Niederlage hinzunehmen, so meine persönliche Leistung, aber auch, dass es halt als Team nicht gereicht hat. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr wertvolles, aber auch schmerzhaftes Learning für mich, dass, ja, es wird einem, sage ich mal, nichts geschenkt und man muss abstellen können, nervös zu sein. Vielleicht war der Moment zu groß für mich, ich weiß es nicht, vielleicht waren es andere Faktoren. Aber was man daraus mitnimmt, war auf jeden Fall für die Offseason für mich sehr, sehr gut, dass ich halt noch viel, viel härter gearbeitet habe, mir meinem Ziel und so meinen Zielen eigentlich noch bewusster wurde und einfach noch weniger dem Zufall überlassen wollte. Sei es jetzt Trainingseinheiten, wie intensiv man die angeht, auch die Trainingseinheiten ohne das Team, wie häufig man die macht und all das hat mir eigentlich dann doch geholfen. Ich meine, es hat sich ja so ein bisschen durch die Season gezogen, wenn man ehrlich ist, dass meine Leistung letztes Jahr halt ein bisschen schwankend war. Ich für die ganze Season nicht so das Game hatte, wo ich jetzt war, okay, jetzt bin ich wirklich angekommen, bin wirklich komplett zufrieden mit meiner Leistung und ja, das hat sich dann halt im Finale unglücklicherweise komplett nochmal ausgedrückt, aber ja, das Team und die Coaches waren da alle sehr, 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 sehr korrekt. Also da hat jetzt keiner irgendwie mit dem Finger auf mich gezeigt und dementsprechend ja, hat es mir geholfen, mich einfach noch besser für diese Season vorzubereiten.
In der Vorbereitung für die Season, wie ist da so das Verhältnis zwischen wirklich den Ball kicken und, ich sag mal, Mobility-Sachen, Strength-Sachen? Wie viele Bälle kickst du da in der Woche und wie viel Zeit verbringst du, ich sag mal, ohne Ball?
Meinst du jetzt in der Season oder die ganze Off-Season betrachtet?
Genau, erstmal in der Off-Season. Also ich denke, Wetter ist in Berlin jetzt auch nicht so super, dass man da die ganze Zeit Bock hat, da draußen rumzustehen. Aber ja. Verhältnis mal, macht man 10% Kicken und 90% Gym oder 50-50?
Also die Season bei uns ist ja Ende September geendet und dann war so die Phase von Oktober bis, ich würde sagen, später Januar, Mitte Februar eigentlich gar kein Bälle kicken. Also da habe ich halt zu Hause so sehr viel, weil ich auch dann irgendwann wusste, dass ich halt panten werde, so sehr, sehr viel einfach nur den Ball in der Hand gehabt. Ja, so Catches und Drops gemacht, aber so wirklich aktiv den Ball gekickt. Du sagst, die Temperaturen haben es nicht wirklich zugelassen. Die ersten ein, zwei Monate nach der Season musste ich auch erstmal wieder so ein bisschen die Wehwehchen und so aufsitzen, mich einfach nur so für meinen Körper, sage ich mal, mich darum kümmern. Und dann so ab Februar bis April, ich bin dann, glaube ich, diese Season im April zum Team dann dazugestoßen, war es dann so, zwei bis dreimal die Woche habe ich Bälle gekickt für je 40 Minuten. Ich meine, man kickt ja nicht durchgehend, man muss auch die Bälle wiederholen und alles. Und zwei, dreimal die Woche war ich dann noch im Gym und habe mich halt um ja, Athletik, Strength und so gekümmert. Ja, und jetzt so in der Season bin ich zweimal hier in Berlin am Kicken die Woche, dann halt freitags noch mit dem Team. Und ja, zwei Tage die Woche bin ich ja noch im Gym. Aber an den Tagen, wo ich auf dem Feld kicken bin, baue ich halt auch noch oft Sprint-Einheiten und so kleine Athletik-Einheiten ein. Also es ist relativ ausgewogen. In der Season eigentlich 50-50, würde ich sagen.
Du hast gerade schon erwähnt, du puntest auch seit dieser Saison. War das ganz neu für dich und warst du erschrocken, wie kompliziert das ist?
Ganz neu war es nicht. Letzte Season war ich ja der Backup-Punter. Das heißt, ich habe schon Punt-Reps in Practice genommen. Ich hatte auch letztes Jahr einen Punt im Game in Barcelona. Ja, aber ich habe letztes Jahr mich schon eigentlich aufs Kicken ausschließlich fokussiert. Auch hier in Berlin habe ich halt wenig gepuntet, sondern eigentlich halt immer nur Kickoffs und Placekicks gemacht. Dementsprechend war die Offseason schon ein bisschen schwieriger, weil ich halt erstmal so gewichten musste, wie viel lege ich jetzt wirklich Zeit ins Punten, weil ich wollte ja auch ein besserer Kicker werden, aber das Punten musste ja auch noch irgendwie, sage ich mal, von nicht von null, aber vielleicht von 10 auf so hoch wie es geht gebracht werden. Ja, also es war schon kompliziert. Ich musste mich auch viel einfach mit der Technik auseinandersetzen, habe da viel mit anderen Specialists geredet, mir möglichst viel Eindrücke einfach zu verschaffen. Und ja, dann halt so mit den Trainingseinheiten mit dem Team war es dann auch nochmal anders, halt wenn man das Ganze nochmal live macht mit einem Pad und einem Helm, mit einem Ruff und alles. Aber ich muss sagen, bisher ja, bin ich relativ zufrieden damit, wie es so mit dem Panten läuft.
Hast du da schon einige unterschiedliche Punts drauf? Also machst du beispielsweise normalen Spiral-Punt, Torpedo-Punt und dann vielleicht, wenn ihr, ich sag mal, von der 50 puntet, gehst du um auf Drop-Punt oder ist im Moment noch einfach, ich probiere es einfach über die Kraft alles zu regeln?
Da bin ich gerade so ein bisschen dabei, sage ich mal, diesen Rugby-Punt zu lernen, wenn es darum geht, halt den Gegner wirklich, also wenn man eine relativ sporte Punt-Situation hat, wo man schon, ja, da irgendwie 48, 50 oder so ist und den Gegner dann halt wirklich inside the 10 pinnen will, ohne ihn unbedingt halt out of bounds kicken zu müssen. Das ist schwieriger als gedacht. Dementsprechend wird es in den Games noch nicht so ganz angewendet. Also aktuell bin ich eigentlich wirklich nur beim klassischen Spiral-Punt, den ich hier trainiere und auch in den Games eigentlich bei jeder Situation anwende. Genau.
Habt ihr irgendein Punt-Ziel jedes Mal? Also ich, ja, College Football, ja, ist ja, ne, 40 netto, alles darüber super. NFL, haben wir 45 netto, alles darüber super. Ist bei euch auch so, dass ihr da irgendwie so irgendwo zwischen 38, 40 an, netto anpeilt? Oder ist erstmal egal, Hauptsache der Snap kommt erstmal an und du kannst überhaupt schießen?
Ja, doch. Also bei uns sind es eigentlich auch die 40 Yards, die so unser Einrichtwert sind, sage ich mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da, sage ich mal, Game für Game dann die Stats runterbrechen und sagen, okay, der war jetzt 36 Yards, nicht gut, kein gutes Spiel. Ja, es ist eigentlich ähnlich wie beim Kickoff. Wir gucken uns jetzt auch an, was so deren Return-Team macht, wie gut deren Returner ist. Und schauen dann halt auch, ob wir überhaupt einen Return haben wollen, ob wir tendenziell wirklich fast schon out of bounds kicken wollen. Und dementsprechend ist es halt immer schwierig, dann an diesen 40 Yards festzuhalten, weil halt dann auch ein Punt, der ein bisschen kürzer ist, besser sein kann, wenn halt gar kein Return zustande kommt, oder ein Punt, der an sich 60 Yards liegt und dann aber bis fast nach Hause getragen wird, wie es zum Beispiel in Polen war, dann auch nicht ganz so hilfreich ist. Ja, aber es sind eigentlich auch so bei uns die 40 Yards, genau, die ich so anpeile.
Im letzten Jahr hat das Florian Lengauer gemacht, der jetzt dein Holder ist. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu ihm erzählen. Er ist quasi Berufskollege von mir. Dr. Lengauer hat fast das gleiche studiert wie ich. Deswegen sehr, sehr sympathisch, finde ich sehr gut. Bisschen übertrieben, seinen Doktortitel auf dem Trikot zu haben. Das muss ich mal sagen, dass, ne, die Wissenschaftscommunity ist da kritisch. stell uns den nochmal ganz kurz vor und danach reden wir über die zweite wichtige Person, die du brauchst.
Ja, sehr gerne. Ja, Flo, sehr, 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 sehr cooler Typ. Ich bin mit ihm, wenn wir bei den Auswärtsspielen auf einem Hotelzimmer. Dementsprechend auch schon letztes Jahr, dementsprechend verbringen wir sehr viel Zeit zusammen, wenn ich dann in Stuttgart bin oder mit dem Team unterwegs bin. Genau, letztes Jahr war er der Panther. Er hat es, glaube ich, schon in München bei den Cowboys gelegentlich mal gemacht oder bei seinem Team Boarding Cowboys, da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall hatte er schon Ingame-Erfahrung mit dem Panther und ich halt nicht, was so letztes Jahr eigentlich ausschlaggebend dafür war, dass man das mit ihm macht, weil er einfach da so die Erfahrung hatte. Genau, dieses Jahr ist er mein Holder seit unserem dritten Spiel, glaube ich. Am Anfang war es ja der Riley, unser QB, der das Amt dann abgegeben hat an Flo. Und genau, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtige Position, auch eine sehr komplizierte Position. Das Holden wird sehr häufig unterschätzt und macht auch häufig den Kickern das Leben schwieriger, als es sein muss, wenn es nicht gut läuft mit dem Holden. Was aber bei Flo nicht die Sache ist. Also wir haben da in der Preseason sehr, sehr viel zusammen gemacht. Da war er auch eigentlich anfangs mein Starting Holder. Dann wurde es Riley kurz und jetzt wieder Flo. Also ja, auf jeden Fall super. Musste ja bei unserem ersten Heimspiel in Mailand, bei unserem zweiten Heimspiel, bei unserem ersten Spiel in Reutlingen, musste er da spontan, ohne wirklich viel Practice zu haben, einspringen, weil halt Riley nicht mehr konnte. Und ja, ich muss sagen, er macht es richtig gut. Dafür, dass er ja auch kein Specialist, sage ich mal, ist er eigentlich doch ein sehr guter Specialist. Also er kann ja auch kicken, er kann auch punten, er kann holden. Dementsprechend, genau, also ein sehr vielseitiger Spieler, auch als Receiver sehr, sehr vielseitig. Gestern wieder einen Touchdown gemacht, was mich sehr für ihn gefreut hat. Und ja, auf jeden Fall super Kerl. Also macht mega Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich habe da volles Vertrauen in ihn, er glaube ich auch in mich. Und genau, deswegen.
Gibt es da eine besondere Art, wie du den Ball gehalten halten möchtest? Also bist du ein bisschen, na, die meisten haben ja ein bisschen Inside Lean, oder ist dir das einfach gerade, Hauptsache, steht da und lays this out, bitte?
Ich habe ihn am liebsten, wenn Also wenn ich jetzt als Kicker, sage ich mal, zum Field Goal gucke, ein bisschen weg von mir, also ein bisschen nach vorne gelehnt und auch ein bisschen zum Holder gelehnt. Und ich weiß nicht, sowohl Riley als auch, also Riley hat ja schon aus Amerika ganz viel Holding-Erfahrung und er meinte, das ist das Absurdeste, wie ich den Ball getiltet haben will. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt weniger extrem beschreibe, als es ist. Aber das war auch anfangs so in der Preseason und auch letztes Jahr, glaube ich, teilweise ein bisschen die Schwierigkeit, wie so der Ball steht und natürlich auch einfach, wo der Ball steht, dass man halt den Placement-Spot einfach gut trifft. Aber ja, genau, es ist eigentlich so weg von mir und ein bisschen zum Holder so.
Okay,
das ist so immer zur rechten Ecke.
Also ja gut, weg von dir ist tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, nicht ganz ungewöhnlich. Ja, wir haben
ja
einige Kicker auch in der NFL gehabt, die das wollen. Deswegen nachher, wenn wir fertig sind mit dem Interview, erinnere mich da mal ganz kurz dran. Ich habe da dann noch was für dich. Aber jetzt kommen wir zur anderen wichtigen Position und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wer es ist. Aber ihr habt noch einen Longsnapper, den kannst du jetzt hier absolut präsentieren oder unter den Bus werfen, je nachdem, wie du möchtest.
Ja, also aktuell ist es Robert Hager, Nummer 74, Offensive Liner, eigentlich von Natur aus. Der aber auch in dem gleichen Spiel, wo auch der Flo, also der Florian Lengauer einspringen musste, musste auch der Robert Hager einspringen als Longsnapper. Wir haben da eigentlich Nummer 92, Simon Butsch, Defensive Liner bei uns, der die Longsnaps bei Field Goals übernimmt und eigentlich auch zwischenzeitlich bei Punts. Der hat sich dann aber verletzt gegen die Milano Seamen und dann musste halt der Robert Hager einspringen, der das, glaube ich, seit Jahren nicht mehr gemacht hat. Also ich habe ihn im Training nicht einmal Longsnappen sehen und dafür macht er es überraschend gut. Also hat er es gegen Mailand überraschend gut gemacht. Die Spiele darauf auch. Genau, also es ist aktuell ein Offensive Liner, der, ja, ich würde nicht sagen, extrem viel Longsnapping-Erfahrung hat, aber ich glaube, der konnte das halt irgendwie mal früher oder so, ist mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste und hat das halt, glaube ich, nie so richtig verlernt. Und ja, dafür, dass sowohl Flo als auch der Robert Hager das eigentlich ja nicht geplant hatten, diese Season zu machen, das Longsnappen und das Holden, kann ich wirklich nicht meckern. Also ich bin wirklich dankbar für beide, dass sie das auch überhaupt machen wollen. Ich meine, es ist ja auch manchen Teams immer so die Sache, wer überhaupt Longsnappen will, wer holden will. Es reicht dann beim Panten, wer bei Pant Longsnappen will, ist ja auch nicht der dankbarste Job. Und ja, also wirklich eine super Vierkel-Crew, die wir da haben. Auch die ganzen Jungs, die in der Protection sind, machen mir das Leben auf jeden Fall bedeutend leichter.
Ja, ich gucke gerade mal auf die Statistiken, die ich zumindest zusammengestellt habe. Da seid ihr wirklich sehr weit vorne. Kicken in der ELF ja, sagen wir statistisch jetzt nicht so das Schönste meistens anzugucken, aber insbesondere bei Extrapunkten, die ja tatsächlich ein Problem sind in der ELF. Man macht die NFL-Extrapunkte, sprich, der Ball liegt an der 15-Yard-Linie. Wenn ich mich recht entsinne, du nimmst den Ball zentral, richtig?
Genau. Ich bin nicht so der größte Fan davon, den an eine Hash zu legen. Also viele Rechtsfüßer mögen den ja an der linken Hash. Da bin ich irgendwie noch nicht so ganz hintergekommen. Also genau, ich mag ihn eigentlich immer zentral.
Und das sieht im Moment sehr, sehr gut aus, 25 von 28. Da, ja, wenn wir da andere Teams angucken, die haben sowas in einem Spiel an Fehlschüssen. Und wenn Herr Lengauer ab und zu den Ball noch richtig hinhält, dann wäre gestern auch noch ein extra Punkt dazugekommen. Aber was soll's, das passiert halt.
Ja, das kann passieren. Das kann passieren.
Das war nicht so schlimm. Ja. Wie gesagt, ihr seid im Moment ungeschlagen, während wir hier gerade reden. Ihr habt gestern gegen die Helvetic, ich will immer noch Guards sagen, Mercenaries gewonnen. Das ist bei mir, ich bin alter Mann, ich sag auch bis heute San Diego Chargers. Also das ist ganz normal. Was sind so die Ziele? Playoffs, Championship? Ja, oder da sagt ihr, nee, wir gehen auf alles, Perfect Season, das muss schon sein.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sehen das Ganze eigentlich von Spiel zu Spiel. Wir mögen es nicht so wirklich darüber zu reden, was im September passieren soll, was im späten August passieren soll. Wir haben als nächsten Gegner die Tirol Raiders, die, glaube ich, 4-1 stehen. 5-1. Auf jeden Fall eine Niederlage haben.
5-1.
Und genau, das wird kein leichtes Spiel. Es wird ein Roadgame bei denen, dem wunderschönen Stadion. Und genau, wir arbeiten da wirklich von Woche zu Woche. Weil wenn man sieht, was passiert, wenn man groß über die Zukunft redet und dann halt im Jetzt, sage ich mal, am Stolpern ist, das kommt immer irgendwie auf einen zurück. Dementsprechend wollen wir uns jeden Spieltag den Respekt verdienen, den wir uns selbst zusprechen und der Liga einfach zeigen, was Football in Stuttgart drauf hat. Und dann, ja, eine hoffentlich sehr lange Season haben.
Und für dich persönlich, was sind da die Ziele? Vielleicht, ne, 60 Jahre?
Ja, meine Ziele sind es eigentlich, genau, also ich glaube, wie von jedem Specialist, eigentlich möglichst perfekt zu bleiben. Also ganz perfekt ist es ja nie, aber eigentlich so von Game zu Game halt einfach so ein perfect Game zu haben, was so Place-Kicking angeht. Aber auch darüber hinaus halt gute Kickers, das zu machen, was gefordert wird von mir auch beim Punten. Und ja, klar, noch ein paar längere Field Goals. Ich glaube, jetzt in Woche 1, 52 Yards war so bisher das längste von mir. Da geht auf jeden Fall noch mehr. Da ist noch Platz nach oben, wenn die Situation kommt, dass wir da jemals uns alignen für ein längeres Field Goal, bin ich auf jeden Fall bereit dafür. Und genau. Aber ja, einfach so viele Punkte wie möglich fürs Team machen, möglichst wenig Punkte liegen lassen. Und ich glaube, dann sind am Ende der Season alle happy über das, was da rauskommt.
Ja, und zum Abschluss muss ich natürlich eine Sache fragen. Nach jedem Kick, den ihr macht, versammelt ihr euch als Team und gibt so ein kleines Huddle. Was wird da gesagt? Irgendwie, Florian, super Arbeit. Lenny, triff mal. Oder ist einfach nur, war super, Jungs?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, was wir da genau sagen, aber das ist, sage ich mal, wie so ein Slogan, den wir haben. Also ja, also wir sagen, wir geben da jetzt kein Feedback, sondern ja, wir sagen da einfach.
Ihr sagt nur gut Sport und dann geht's.
Genau, sowas wie ein guten Job, sagen wir. Und dann gehen wir auch runter vom Feld.
Sehr schön. Lenny, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg in der Saison.
Ja, vielen lieben Dank. Hat riesen Spaß gemacht. Ja, ich freue mich weiter an deine Folgen reinzuhören. Danke, danke.
Und das war sie auch schon, die 216. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Vielen Dank nochmal an Lenny für seine Zeit. Und ja, ich hoffe natürlich, dass die Downloads aus Pakistan oder wo auch immer weiter so laufen werden. Wie gesagt, diese Woche neuer Rekord für Zuhörerzahlen. Das freut mich natürlich sehr. Insbesondere, wenn man das in der Offseason aufstellt. Das ist natürlich ein richtig gutes Zeichen, dass ich da mit ganz, ganz viel Schwung hineingehe in bald startende Football-Saison. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dann dabei bleibt und wenn ihr mich kontaktiert. Wie gesagt, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.